Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Die AfD ist stärkste Oppositionspartei im Bundestag. Gleichzeitig darf sie als rechtsextrem bezeichnet werden. Wenn Journalisten nun darüber berichten und auch mit AfD-Politikern sprechen, dann hagelt es Kritik. Hörerinnen und Hörer fordern entweder, die AfD als Partei so zu behandeln wie die anderen Parteien auch, und die anderen fordern genau das nicht zu tun. Entweder anders oder gar nicht mit ihr zu sprechen. Und unter dieser Gruppe gibt es jetzt wiederum einen Kampf um den richtigen Umgang, inklusive Unterstellungen und Verschwörungsmythen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk würde die AfD begünstigen, pushen. Und die große Frage ist jetzt, wie gehen diejenigen mit diesem Problem, mit diesem Druck um, die mittendrin stehen und tagtäglich über die AfD berichten? Darum geht's heute in Nachredaktionsschluss im Medienpodcast des Deutschlandfunks. Mein Name ist Stefan Beuting und ich freue mich über die Runde, in der wir darüber sprechen können. Nicole Diekmann ist dabei. Sie berichtet und kommentiert für das ZDF viele politische Themen, häufig über die AfD. Und sie setzt ihre Arbeit auch auf Social Media fort, worüber wir gleich noch sprechen werden. Hi Nicole.
Hallo, guten Morgen.
Dabei ist ebenfalls Nadine Lindner. Du berichtest ebenfalls schwerpunktmäßig über die AfD für die Programme des Deutschlandfunks. Und im letzten Jahr, ich darf das hier sagen, hast du dafür auch einen Preis bekommen von der Bundespressekonferenz. Und Nadine ist hier vielleicht die einzige von uns, die häufig gewohnt ist, um diese Zeit, es ist nämlich kurz nach 8, wo wir das hier aufzeichnen, so früh aufzustehen und zu liefern. Hi Nadine.
Ja, hallo, schönen guten Morgen.
Und herzlich willkommen auch Martin Schmidt, der seit vielen Jahren für die ARD über die Alternative für Deutschland berichtet und jetzt bei RTL ist.
Guten Morgen auch von mir.
Ich würde euch gerne zu Beginn fragen, ich habe gerade in meiner Anmoderation behauptet, der Druck sei gestiegen. Eine Behauptung von mir, stimmt das überhaupt?
Ja, der Druck hat zugenommen. Der war immer schon hoch. Den habe ich vor allem von AfD-Anhängerinnen und auch Politikerinnen und Politikern erlebt in den sozialen Netzwerken, vor allem auf Twitter, das ja jetzt Ex heißt. Und ich sehe aber auch, dass auch von der politisch anderen Seite der Druck immer höher wird auf uns Berichterstattende. Das geht dann von Forderungen mit der AfD anders medial umzugehen, bis hin zur tatsächlich gar nicht mehr so selten erhobenen Forderung, mit denen überhaupt gar nicht mehr zu sprechen, um das mal zu zitieren.
Und ich finde, man kann ja schon sagen, dass das Selbstbewusstsein der AfD-Wähler und der AfD-Politiker extrem gestiegen ist mit dem besseren Wahlergebnis.
Mit dem verdoppelten Wahlergebnis.
So, und das sieht die Politik im Parlament ja ganz, also man kann sich das da anschauen, indem da jetzt dieser Riesenblock sitzt und auch die anderen Politiker merken, das verändert hier was, wenn die plötzlich mit doppelt so vielen Abgeordneten hier sitzen. Und das fordern sie natürlich auch gegenüber den Journalisten ein und den Journalistinnen und sagen, hier, passt mal auf, 10 Millionen Wähler, es sind immer zu allen Themen, zu denen sich die AfD gegenüber den anderen wehrt, ähnliche Argumente. Ja, also 10 Millionen Wähler, die könnt ihr nicht einfach ignorieren und ihr könnt auch nicht so weitermachen wie bisher, indem ihr angeblich eure einzige Aufgabe darin seht, uns zu bekämpfen. So die Erzählung.
Ja, das finde ich schon interessant. Das ist halt was, was die AfD dann auch unterscheidet von meiner Ansicht nach vielen anderen Parteien, dass sie in diese ganz enge Koalition, quasi in diese Gleichsetzung geht mit ihren Wählerinnen und Wählern. Und dann das andere Argument, was sie ja dann auch gerne verwendet, ist, dass jegliche Kritik an der AfD gerne auch an Kritik an den Wählerinnen und Wählern dann gleichgesetzt wird. Ich würde gerne noch ergänzen, ich teile beide Einschätzungen von Martin und Nicole. Mein Eindruck ist, dass der Druck insofern gestiegen ist, als die AfD tritt selbstbewusster auf, auch nach diesen Erfolgen in Ostdeutschland. Das ist halt auch nochmal was, was sie mitnimmt. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel auch im Westen, in Westdeutschland, es gibt dann Wahlen nächstes Jahr in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, auch da sind sie mit um die 20% unterwegs. Das ist halt auch was, was diese Partei im Moment wahnsinnig pusht. Und diesen Druck von AfD-kritischen Hörerinnen und Hörern, den sehe ich auch, wo ganz konkret zum Beispiel in Frage gestellt, wenn es ein Interview der Woche im Deutschlandfunk mit AfD-Vertretern gibt, dass dann ein Großteil der Kritik allein sich an der Tatsache entspinnt, dass das stattfindet.
Und es ist ja auch die Frage, die sich jetzt dann eben alle stellen, wie gehen wir denn damit um, wenn die Partei jetzt gleichzeitig so stark wächst und gleichzeitig als gesichert rechtsextrem eingestuft wird, jetzt gerade wieder ausgesetzt für das Gerichtsverfahren, und trotzdem ist die große Frage ja von der Politik und auch aus der Gesellschaft heraus, wie gehen wir damit um? Ich meine, dass umso größer die werden, umso mehr ist die Ratlosigkeit, was machen wir denn jetzt? Ja, vielleicht und damit aber die Verantwortung, die wir tragen und die bei uns abgeladen wird. So.
Ihr sagt, der Druck ist erhöht, und zwar auch von verschiedenen Seiten, nicht nur von denjenigen, die die AfD vorne sehen wollen, sondern auch von denen, die die AfD kritisieren und auch den Umgang der Öffentlich-Rechtlichen damit. Und hier gibt es einen interessanten Post von Nicole Diekmann, aus dem ich hier gerne zitieren würde. Da schreibst du auf Blue Sky: Ich habe hier richtig was abgekriegt in den letzten beiden Tagen und das lässt mich nicht kalt. Und du stellst da auch die offene Frage nach Rückzug aus dieser Diskussion, die du dort noch auf Social Media zusätzlich führst. Der Hintergrund des Ganzen, es geht um das AfD-Verbotsverfahren und die Frage eben, ob man dort, mit wem man dort, wie, in welcher Form spricht. Worum es aber hier auf der größeren Ebene geht, auf welche Weise die Diskussion geführt wird oder ob man hier überhaupt noch von der Diskussion sprechen kann. Auch wenn es da manchmal hart zur Sache geht, da diskutierst du mit. Warum?
Ja, weil ich Transparenz total wichtig finde. Und damit sind wir auch schon bei der Meta-Debatte. Ich sage da gleich mehr zu, sehr, sehr viel Frust bis hin zu Wut tatsächlich ab. Dafür, dass sich Hörerinnen, Hörer, Zuschauerinnen, Zuschauer wohl immer wieder auch an Redaktionen, an Sender direkt wenden und sich da beschweren darüber, wie berichtet wird, beziehungsweise das berichtet wird. Wir müssen das auch differenzieren, ne? Also es gibt da so einen breiten Forderungskatalog, der bis dahin geht zu sagen, sprecht einfach gar nicht mehr mit denen.
So. Was ja im Rahmen unseres Rundfunkstaatsvertrags so nicht geht und auch nicht praktikabel wäre.
So, also richtig, das sehe ich auch so. Und ich glaube, dass wir Sender, auch der ÖRR, in den vergangenen Jahrzehnten mehrere Chancen verpasst haben, um in den Dialog zu treten. So, ich habe lange dafür geworben, ich habe ein Buch geschrieben, in dem ich das auch nochmal zum Ausdruck gebracht habe.
Genau, der Titel: Die Shitstorm-Republik.
Danke, genau. Dass wir die Social-Media-Kanäle, die wir ja haben, auch dazu nutzen, um in Kontakt zu kommen mit unseren Kunden. Ja, also Beitragszahler sind unsere Kunden. Ich glaube, der Zug ist total abgefahren, weil das, was wir drei in unterschiedlichen Abstufungen, auch abhängig davon, wie sehr wir uns selber da reinstürzen, erleben, das ist ja kein Dialog mehr. Man in vielen Teilen stößt man auf Leute, die aus sehr unterschiedlichen Gründen gar keinen Dialog wollen, sondern eben Frust abladen. Also das funktioniert so nicht. Ich mache das eben, weil ich Diskussionen wichtig finde, weil ich auch Input total wichtig finde, tatsächlich aus der Redaktion gedanklich auch rauszutreten, in der wir natürlich auch darüber diskutieren, wie machen wir es, was glaubt ihr? Und da auch unterschiedliche Standpunkte haben. Aber so eine Art Betriebsblindheit versuche ich halt zu vermeiden und sehe da Social Media auch immer wieder als eine Chance darauf. Das geht aber tatsächlich nur, das habe ich auch eingangs gesagt, wenn man in der Lage ist, einzustecken. Denn es gibt auf allen Seiten, gibt es immer mehr Leute, ist mein Eindruck, die wirklich gar keinen Bock mehr auf Dialog haben oder auch aufgrund ihrer emotionalen Angefasstheit dazu gar nicht mehr in der Lage sind. Und dann wird es problematisch, finde ich. Dann fungiert man wie so eine TUI-Reiseleiterin. Ja? Also dann steht man da stellvertretend für den Sender, für den man arbeitet, und soll für den sprechen und soll erklären, warum die und die Talkshow die und die Sendung ausgestrahlt hat. Ne? Also Nadine hat es eben schon genannt. Warum darf Tino Chrupalla, warum darf Alice Weidel im Interview der Woche überhaupt noch interviewt werden? Warum macht ihr das? Und das ist
ja, das ist eine gigantische Vermischung, ne? Weil eigentlich ist man auf Social Media auch immer privat dort, dann in der Funktion als Journalist, dann auch vielleicht als Angestellter einer Sendeanstalt, aber ja nicht als Repräsentant dieser Sendeanstalt und all dessen, was sie tut.
Ja, ich bin dann der ÖRR quasi und der bin ich nicht, für den darf ich auch nicht reden, will ich auch nicht.
Und wir sind natürlich in dem Moment plötzlich Akteure und nicht mehr die Beobachter, sondern werden halt als Akteure wahrgenommen, die selber politische Interessen vertreten. Und das ist ja genau die Erzählung, die man ja auch haben will, um auch das Vertrauen zu zerstören in eine unabhängige Berichterstattung, indem man dann quasi sagt, ihr seid doch selber mit einer politischen Agenda im Geschäft. Und ich nehme es halt auch insgesamt so wahr, dadurch, dass in der Gesellschaft so viel passiert, mit unserer Demokratie, mit dem Erstarken dieses rechten Rands, dieser Rechtsextremen, dann passiert das so ein bisschen wie bei anderen Themen, wenn man gerne sagt, da muss die Schule, da brauchen wir jetzt ein Schulfach, da muss die Bildung ran, ist bei dem Thema irgendwie so das Gefühl, ja, das müssen jetzt mal auch ein bisschen die Medien mit regeln, in Klammern die Medien. Und da hat selbst die Politik Erwartungen an die Sender, an die Öffentlich-Rechtlichen natürlich vor allem, die sie aber selbst nicht erfüllen, in Anführungszeichen, bei denen sie selbst widersprüchliche Signale senden, wie sie jetzt mit der AfD umgehen will. Also insofern sind da total komplexe Gemengelagen, die da aufeinandertreffen.
Ich wollte noch auf eine strukturelle Veränderung hinweisen, die, glaube ich, relativ wichtig ist, mit der wir es zu tun haben seit etwas über 10 Jahren. Also mir ist das zum ersten Mal wirklich aufgefallen mit dem Aufkommen von Pegida. Damals die großen asylfeindlichen Demonstrationen in Dresden, die meiner Ansicht nach so ein bisschen so ein Startpunkt waren für eine größere rechtspopulistische Mobilisierung, die wir in Deutschland ja heute immer noch erleben und von der ich damals ja auch nicht gedacht habe, dass sie über 10 Jahre anhalten würde, wo Journalistinnen und Journalisten, man erinnert sich an diese Riesensprechchöre, Lügenpresse, halt nicht mehr nur als Beobachterinnen und Beobachter, Berichterstatter, das ist ja das, was unser Kerngeschäft ist. Wir stehen an der Seitenlinie, wir schauen uns an, wie sich eine Situation entwickelt und berichten dann darüber. Das war dort zumindest für mich zum ersten Mal dann auch anders, sodass wir auch direkt angegriffen wurden, dass unsere Arbeit in Frage gestellt wurde und dass wir jetzt halt erleben, dass die AfD uns sowohl als Personen angreift, dass sie die ganze Struktur angreift, Stichwort öffentlich-rechtlicher Journalismus, aber auch, würde ich sagen, dieses ganze Phänomen der kritischen Berichterstattung. Die Kritik macht ja nicht halt bei privaten Medienhäusern oder Verlagshäusern. Das trifft euch ja, Martin, oder auch den Spiegel trifft das ja ganz genauso. Also das heißt, das ist schon eine relativ gezielte Geschichte, die sich auf verschiedenen Ebenen abspielt und auch dort immer wieder deutlich gemacht werden muss. Ehrlicherweise, ich glaube, es sind halt irgendwie zwei Dinge, die mir persönlich wichtig sind. Ich begreife mich als Berichterstatterin und ich liefere die Informationen für eine Diskussion, für einen politischen Diskurs und welche Forderungen oder welche politischen Schlussfolgerungen dann Parteiakteure oder Akteure aus der Zivilgesellschaft oder auch Privatpersonen, die als Wählerinnen und Wähler unterwegs sind, daraus ableiten, das würde ich sagen, ist dann erstmal die Entscheidung der anderen Personen. Und mir persönlich ist es einfach wichtig, mich auszutauschen. Das heißt, entweder innerhalb unseres Hauses mit denjenigen, die halt auch viel zur AfD arbeiten, oder zum Beispiel halt auch innerhalb des Kreises derjenigen, die halt auch in ihren Häusern, wie zum Beispiel Nicole oder Martin, zur AfD arbeiten. Und das ist schon halt auch wichtig, dort mal ein bisschen, wie soll ich sagen, emotional irgendwie den Dampf abzulassen, den man so hat, um dann sich halt aber auch wieder relativ rational auf die Arbeit konzentrieren zu können. Und das ist, glaube ich, halt so, ich weiß nicht, wie es euch geht, so ein bisschen so ein Wechselbad der Gefühle. Auf der einen Seite diese relativ kühle Konzentration, was sind die Inhalte, was ist die Strategie? Bei der AfD muss man ja im Gegensatz zu anderen Parteien nochmal sehr viel stärker darauf gucken, wo ist der strategische Ansatz, wo ist der mediale Ansatz, was ist der größere Rahmen, in dem sich die AfD da gerade bewegt, wo will sie eigentlich hin damit? Und dann auf der anderen Seite auch mit diesem angegriffen werden, auf verschiedenen Ebenen dann halt auch umgehen zu können. Und ich glaube, das ist eine Balance, die muss man dann auch für sich finden.
Und diese Balance zu halten, das scheint nicht leichter zu werden. Vor gut 2 Wochen wurden ARD und ZDF scharf kritisiert für ihren Umgang mit der AfD. Nach der Einstufung der Partei als gesichert rechtsextrem hatten die Sender da einige Parteifunktionäre irgendwie eingeladen, hatten ihnen Sendezeit freigeräumt. Und die Frage war dann, inwieweit wird da einer Opfererzählung eine Bühne bereitet? Und die Kritik ist nachvollziehbar. Was dann aber danach kommt, ist eine Motivunterstellung, so eine Verschwörungserzählung. Der Öffentlich-Rechtliche verstehe das sehr gut und fördere mittlerweile den Faschismus mit Absicht. die Entscheider wollen es so, weil sie wie die AfD denken. So, sie wissen genau, was sie tun. Das sind so einige Zitate, die ich da gelesen habe. Und da geht es natürlich weiter. Also als ob der Öffentlich-Rechtliche jetzt schon auf der Seite der AfD kämpfen würde, unterwandert würde. Also dafür gibt es erstmal keine Belege, aber die Erzählung, die Verschwörungserzählung ist draußen. Wie geht man denn mit sowas um?
Nadine hat eben eine total wichtige Differenzierung, was unsere Rolle angeht, gemacht. Und die würde ich darauf auch anwenden, nämlich Rationalität auf der einen Seite und Emotionalität auf der anderen Seite. Wir haben es einmal mit, das glaube ich tatsächlich zum Teil schon verzweifelten, sehr besorgten Bürgerinnen und Bürgern zu tun und mit sehr entschlossenen Aktivistinnen und Aktivisten. So. Und da spielt Emotionalität natürlich eine große Rolle. Da spielt auch Emotionalisierung eine ganz große Rolle. Also gerade für den Aktivismus, ne? Da ist Emotionalisierung ein völlig legitimes und ein total übliches Mittel. So. Und ich glaube, gehen wir mal einmal weg von diesem Verschwörungsmythos. Dazu sage ich gleich was. Der ist schon ein bisschen länger auf dem Markt. Aber dieses sich ganz klar positionieren und ganz klar zu versuchen, diese Wut und dieses Ziel, das man erreichen will, in unterschiedliche Kanäle zu lenken, das sehen wir, glaube ich, im Moment wahnsinnig massiv.
Aber interessant ist doch, dass es gar nicht mehr so sehr um den politischen Meinungsaustausch geht, sondern nur noch um so eine strategische, wie verhalte ich mich dazu und ja, wie förder oder bekämpfe ich halt dieses oder jenes geht und sich auch darüber so erbittert gestritten wird.
Naja, einmal das und zum anderen kommt da, glaube ich, auch noch Ratlosigkeit hinzu, nämlich, also schauen wir uns die Demos an Anfang vergangenen Jahres, wie viele Leute waren auf der Straße, ja, also es sah, mit dem bloßen Auge wirkte das so, als wäre da jetzt wirklich eine massive Mehrheit, die es ja auch ist, gefunden worden, um die AfD wieder kleiner zu machen und das Gegenteil hat sich in den Wahlergebnissen seitdem manifestiert, ja, die AfD hat bei der Europawahl ihr bisher bestes Ergebnis erzielt, Nadine hat eben die Wahl im Osten schon angesprochen und die Bundestagswahl, bei der die AfD sich verdoppelt hat. So, und nun muss man irgendwie versuchen, den Kreis der Aktivisten zu vergrößern und auch genau sich selber nochmal als Gruppe zu stärken. Und dann ist es natürlich, finde ich, fast schon nachvollziehbar, wenn auch nicht redlich, diejenigen anzukoffern, zum Teil auch tatsächlich zu attackieren, die über die AfD berichten. Also dieser Kurzschluss, je mehr die in den Medien vorkommen, je weniger entschlossen die Medien, was ja auch eine schwierige Pauschalisierung ist, mit der AfD umgehen, desto erfolgreicher wird die. Also ich kann sagen, so einfach ist es nicht. Es wird ja auch wahnsinnig viel darauf hingewiesen, wie oft die AfD angeblich in Talkshows sitzt. Es gibt da unterschiedliche Zahlen, die auf dem Markt sind, aber alle Zahlen belegen, das ist wirklich verschwindend gering im Vergleich zu Vertretern anderer Parteien, wie oft AfD-Leute in Talkshows sitzen. So. Aber es geht eben darum, dass man wahnsinnig besorgt ist, dass man versucht, irgendwie aktiv zu werden und dann versucht, auch die Fehler, die bisher dazu geführt haben, die angeblichen Fehler auszumachen und diejenigen dann eben auch zu versuchen, dahin zu bringen, diese angeblichen Fehler nicht mehr zu machen. So empfinde ich das momentan. Und genau, dann gibt es diesen Tribalismus, der ganz egal, von welcher Plattform wir sprechen, immer irgendwann in Kraft tritt. Und dann ballt sich da so eine Menge zusammen, die sich auch gegenseitig hochschaukelt. Und dann gibt's halt Ausreißer ganz nach unten auf der Dialogskala, würde ich mal sagen. So.
Wenn wir jetzt nochmal eben darauf gucken, wir haben gefragt, der Druck hat sich geändert. Also wie schaut ihr in die nächsten Wochen, wie wollt ihr euch da so aufstellen? Das würde mich mal interessieren. Was habt ihr dann nochmal vielleicht eure Strategie so ein bisschen feinjustiert und sagt jetzt, ja, ich mache das jetzt so?
Also ich glaube halt, ein Punkt, der mich ehrlicherweise noch ziemlich beschäftigt ist, wir haben vor einiger Zeit von, in Anführungszeichen, die Medien gesprochen. Ich glaube aber, dass das ein Feld ist, was sich auch sehr stark differenziert und wo ich durchaus auch Entwicklungen sehe, die ich mit einer gewissen Sorge sehe. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, was Welt oder Welt TV macht, das konnte man rund um das Verfassungsschutzgutachten eigentlich gut beobachten. Also das heißt sowohl dieser Zeitpunkt 2. Mai, die Hochstufung, als dann auch dieser Leak, veröffentlicht unter anderem von Cicero, des kompletten Gutachtens, wo dann Ich finde das jetzt nicht illegitim, aber es ist halt was, was diese Diskussion, diesen Diskurs, auch den journalistischen Umgang mit der AfD, glaube ich, auch sehr verändern wird, ist, dass sie halt ganz gezielt anfangen, entweder bestimmte Journalistinnen und Journalisten oder zum Beispiel Rechtswissenschaftler wie Herrn Böhme-Nessler einzuladen oder auch tatsächlich mit Hans-Georg Maaßen himself Interviews führen, der vom Verfassungsschutz selbst mittlerweile als Extremist geführt wird, der ehemals Chef des Verfassungsschutzes Amtes war und dort jetzt halt eine Kommentierung im Sinne gegen dieses Gutachten, damit dann auch teilweise für die AfD, aber immer so in diesem Fundus, es geht ja auch um die Meinungsfreiheit führen. Und da habe ich halt das Gefühl, das ist was, was man vorher vielleicht eher von sogenannten alternativen Medien kannte. Mein Eindruck ist, dass gerade auch Welt dort vielleicht sowas wie neues Geschäftsfeld, vielleicht auch, man spricht gerne von der Repräsentationslücke irgendwie spricht, und dort ist halt nochmal ganz gezielt besetzt. Und da habe ich auch das Gefühl, dass das A, das Feld weitet, aber dann halt auch B, dann auch Kritik auch an unserer Arbeit, an unserer Darstellung auch nochmal sehr viel stärker zu Wort kommen lässt.
Ich bin begeistert, wie freundlich du das ausdrückst, Nadine. Also ich würde sagen, das ist so eine Foxisierung, ne, was da gerade stattfindet. Also eine Polarisierung auch des Medienmarktes. Und ich meine, wir sprechen gerade konkret von der Welt. Das ist das Medium, das eine Wahlempfehlung von Elon Musk für die AfD veröffentlicht hat, die, wie wir drei wissen, auf wirklich sehr dünner Suppe basiert hat. Also wer sich das durchgelesen hat, mit welchen Argumenten Musk für die AfD geworben hat, hat gesehen, der hat überhaupt keine Ahnung. Also der hat sich irgendwie einen Flyer durchgelesen und dann drei Sätze vielleicht von KI erstellen lassen, warum die AfD das Beste ist, was Deutschland angeblich passieren kann. Also die Welt spielt da schon eine sehr spezielle Rolle und nicht wenige sagen ja, vor allem bei diesem Beispiel jetzt, Gastbeitrag Elon Musk, verlässt dann auch teilweise Grundsätze journalistischer Standards, ne?
Hat ja auch dann redaktionsintern ja auch für große Kritik gesorgt.
Ja,
Also es ist ja
große
auch,
Verwerfungen auch, ne?
ja.
Also die Meinungschefin hat gekündigt daraufhin.
Also für mich ist völlig klar, dass ich will eigentlich an meiner Arbeitsweise nicht groß was verändern, denn ich habe klare journalistische Standards, die wende ich an. Und wenn ich die AfD dadurch häufiger kritisieren muss, dann ist es nicht der Fall, dass ich meine Standards verändere, sondern daran, dass sich die AfD noch weiter verändert hat und immer mehr rote Linien überschreitet. Und deswegen bin ich natürlich Akteur, wie wir es vorhin gesagt haben, aber ich bin kein Aktivist. Und das weiter klarzumachen, was es überhaupt bedeutet, Journalist zu sein, was sich ja gefühlt irgendwie heute dann auch jeder nennen kann und nach welchen Standards wir arbeiten und was das dann auch bedeutet, dieses Vertrauen zu bekommen von Zuschauern, von Lesern, von Hörern und das auch ja weiter zu verteidigen. Denn so sehr gesunken, wie das die AfD gerne möchte und also das mag abnehmen in gewissen Kreisen, aber wenn wir uns die Nachrichtensendungen im Fernsehen angucken, dann gehen die Quoten zum Beispiel überhaupt nicht runter. Die sind total stabil seit vielen Jahren, auch über diese Erzählung hinaus. Und da weiter daran zu arbeiten und zu zeigen, ja, es gibt noch Menschen, denen man vertrauen kann, die da vernünftig recherchiert haben und die ihre Qualität, ihre Arbeit nicht an den Umfragewerten der AfD misst. Das ist immer so ein Satz, den ich gerne noch anfüge, um klarzumachen, ich fühle mich nicht besonders toll, wenn die AfD runtergeht und glaube, meine Arbeit sei deswegen großartig gewesen, sondern das ist alles völlig unabhängig voneinander. Und wenn ich die AfD kritisiere und wenn ich Kommentare spreche, in denen ich sage, dass das keine normale Partei mehr ist, Klammer auf, wann sie es das letzte Mal war, kann ich gar nicht mehr feststellen, dann tue ich das aber an journalistischen Grundsätzen entlang und aufgrund Recherchen und Dingen, die ich im Hintergrund recherchiert habe oder die offen jeder lesen kann und nicht einfach, weil ich on a mission bin. So, das muss man einfach klar unterscheiden und das ist mein großer Anspruch, das weiterhin den Menschen klarzumachen.
Ja, es gibt keinen Karren, vor dem man sich spannen lassen sollte, darf, ne?
Ja, und ich glaube, das ist halt genau die Schwierigkeit, die wir halt haben, ist das mit dem Normal und Unnormal. Weil die AfD von außen betrachtet rein formal, es ist eine Partei, die ist nicht verboten. Sie nimmt am politischen Konkurrenzkampf, Bundestagswahlen, Landtagswahlen, an den parlamentarischen Debatten etc. teil. Das heißt, von außen ist sie in Anführungszeichen eine normale Partei. Aber sie ist ja eben keine normale Partei, weil sie sich anders verhält als andere Parteien. Was ich persönlich noch sehr interessant fand an diesem geleakten Gutachten des Verfassungsschutzes, ist, dass dort nochmal dieser dieser Punkt ganz deutlich aufgeworfen wird, dass die AfD die Infragestellung von Rechtsgütern wie zum Beispiel der Pressefreiheit ganz deutlich vorantreibt und sich damit auch ganz deutlich unterscheidet, eben von anderen Parteien auch im Umgang mit extremistischen Positionen. Und natürlich glaube ich, dass wir das alles benennen können, auch dieses Wort entzaubern. Ich glaube, das kann man mittlerweile mal auch zur Seite legen. Ich glaube, es geht eher um transparent machen, was diese Partei tut, wobei ich halt glaube, dass viele Sympathisanten, Wählerinnen und Wähler in verschiedenen Nachwahlbefragungen immer ganz deutlich gesagt haben, mit 80 oder noch mehr Prozent, es ist mir egal, dass die AfD in Teilen eine rechtsextremistische Partei ist, solange sie in Anführungszeichen die richtigen Ziele oder richtigen Positionen benennt. Ich glaube halt, dass Wählerinnen und Wählern sehr wohl vor Augen steht, wo die AfD politisch zu verorten ist. Es ist ihnen aber entweder egal oder es wird in Kauf genommen oder es wird sogar noch begrüßt und damit die Wahlentscheidung getroffen. Damit müssen wir uns halt auch auseinandersetzen. Wir müssen uns auch auseinandersetzen, und das ist halt ein Punkt, mit diesen Vertrauensabrissen, die es sowohl bei politischen Akteuren als auch bei medialen Akteuren gibt. Sachsenmonitor, Thüringenmonitor, kann man sich alles durchlesen. Das ist wirklich, ich finde es besorgniserregend, weil ich glaube halt, dass unser Programmauftrag im Öffentlich-Rechtlichen im Sinne von, wir werden von allen bezahlt durch die Rundfunkabgabe, also machen wir auch Programm, was alle idealerweise alle erreicht, wo für jeden irgendwas dabei ist. Nicht jedem muss alles gefallen, aber für jeden muss was dabei sein, glaube ich, ist halt in einer polarisierten und zunehmend auch medial fragmentierten Gesellschaft wird das schwieriger. Das ist ein Punkt, der mir große Sorgen macht, weil wir schauen jetzt sehr auf die AfD, aber es gibt ja noch andere Bruchlinien in der Gesellschaft, wo sich Menschen nicht gesehen und gehört fühlen und damit auch dieses System des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auch in Frage stellen. Und ich glaube halt, dass damit die Spreizung, mit der wir es zu tun haben, mit dieser Idee, wir machen Programm für alle, da liegen noch einige große Klopse. Ich glaube, dass halt so Punkte wie Dialogangebote und ich glaube auch so Punkte wie in Anführungszeichen nah bei den Menschen sein, Reportagen, die die Lebenswirklichkeit dann irgendwie abbilden, wo Leute auch selber ein bisschen Einfluss aufs Programm nehmen können, Dinge vorschlagen können, dass das sind gute Ansatzpunkte, aber ich glaube, das wird im großen Rahmen die Dinge nicht komplett ändern.
Was ich jetzt bei euch verstanden habe, das ist ja so einmal, wenn du über die AfD redest, dann hast du es einmal nicht nur mit der Thematik zu tun, sondern auch immer mit der Art und Weise des Diskurses und der politischen Rahmenregeln. Und die werden immer gleichzeitig dann auch in Frage gestellt. Das macht es schwierig. Vertrauensabriss habe ich mir noch gemerkt. Also ich hoffe einfach, diese Sendung, die wir hier gemacht haben, trägt nicht zu weiterem Vertrauensabriss bei, sondern dazu, dass wir eben versuchen, wirklich eben transparent über die Möglichkeiten zu reden und auch die Nöte und die Dilemmata, unter denen wir stehen, wenn wir mit und über die AfD berichten wollen. Und last but not least hätte ich einfach noch mal eine ganz kurze Frage. So, Martin hat es gerade schon ganz kurz gesagt. Geht es so weiter eigentlich wie gehabt oder verändere ich ein bisschen was? So eine ganz kurze Antwort zum Schluss. Würde mich freuen. Ihr drei, bitte.
Naja, also ich glaube, man sollte schon was verändern. Ich glaube, spätestens wenn die Hochstufung dann gerichtsfest ist, die AfD mit etwas längeren Fingern anzufassen, entweder härter oder auch weniger zu befragen. Und was halt ein Punkt ist, auch diejenigen zu Wort kommen lassen, die sich Sorgen machen, die vielleicht auch Angst haben vor Folgen der Politik der AfD. Das machen wir schon, aber vielleicht ist dann, wenn die Hochstufung auch bestätigt ist, dann spätestens irgendwie der Punkt da, vielleicht nochmal eine Verschiebung oder eine Akzentverschiebung vorzunehmen.
Die AfD hat ihre eigenen Kanäle und kann senden, auch ohne uns, dort unwidersprochen. Deswegen halte ich es schon immer für wichtig, dass wir uns mit der AfD auseinandersetzen und die AfD auch sich diesen kritischen Fragen stellen muss. Und trotzdem bin ich bei Nadine, ja, wenn diese Hochstufung dann juristisch bestätigt ist, dann gehe ich schon davon aus, dass das trotzdem ein Stück weit verändern wird, was die Präsenz dieser Partei angeht.
Ich würde sagen, ganz genau so. Das ist dann ein Thema. Gesichert rechtsextremistisch ist eben nicht eine Partei wie jede andere. Das ist die AfD heute auch schon nicht. Das ist völlig klar. Für mich wäre die Marschroute jetzt für mich persönlich weiter an den journalistischen Standards festzuhalten, die ich mal gelernt habe, die ich seit zig Jahren tatsächlich anwende in meiner täglichen Arbeit. Und gleichzeitig mir die Offenheit zu bewahren, immer wieder in den Dialog zu gehen mit Kolleginnen und Kollegen im eigenen Haus, aber eben auch wie Nadine und Martin. Wir kennen uns seit Jahren, weil wir eben über die AfD berichten, aber eben auch mit den sogenannten Leuten da draußen.
Das war nach Redaktionsschluss heute zum Thema AfD-Berichterstattung und inwiefern diejenigen, die das tagtäglich tun, unter erhöhtem Druck stehen. Mit dabei war Nicole Diekmann vom ZDF, Nadine Lindner, die für die Programme des Deutschlandfunks über die AfD berichtet, und Martin Schmidt, jetzt bei RTL. Und Kritik, Wünsche und Lob immer gerne an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de, nachredaktionsschluss in einem Wort. Ich bin Stefan Beuting, sage danke für die gemeinsame Zeit und auf bald.